Hi Leute, hier sind Tyler und
Hans.
Und Junge Naiv ist zurück aus dem kleinen Sommerloch, würde ich mal sagen. Ja. Also unsere Crew macht dann auch mal Urlaub, ne, weil ich besonders bin mittlerweile an die Ferienzeiten gebunden durch die Kinder. Muss also auch im Sommer mal die Kinder aus der Kita rausnehmen. Und habe so viel verpasst in den letzten 2,5, 3 Wochen, dass ich mich mal von Hans briefen lassen muss, was eigentlich wieder los ist. Ich war komplett verwirrt heute. Für alle anderen, die jetzt gerade verwirrt sind, weil sie sich fragen, wer ist hier eigentlich wer und was ist hier eigentlich was. Ich bin der Producer von Jung und Naiv. Hans ist Journalist und Redakteur bei uns. Und
Alterspräsident.
Und das Regierungstagebuch, da erzählen wir normalerweise aus unserem Alltag drüben in der Bundespressekonferenz. Mhm. Da gehen wir nämlich hin und dokumentieren die Regierungspressekonferenzen und auch andere. Und das haben wir heute wieder mal gemacht. Wollen wir da ganz klassisch mal mit anfangen?
Ja, klar.
Ja. Also, Regierungspressekonferenz mit Steffen Hebestreit, also mit dem Chefsprecher, wo man auch mal zumindest eine Antwort bekommen könnte, die über den festgelegten O-Ton des Tages hinausgeht. Sagen wir es mal so.
Mhm. Ne? Mhm, ja, sagen wir es mal so.
Neulich hat er letzten, genau, ne, also der Regierungssprecher, nicht Stellvertreter und der, genau. Gut, also es fing an, wie am Freitag üblich, mit den Terminen des Bundeskanzlers. Das war reichlich, da wäre ich fast eingeschlafen. Also nicht, weil es uninteressant ist, sondern weil es einfach lang war. Aber unter anderem irgendwas mit Usbekistan. Deswegen kam da auch gleich eine Frage. Hast du inhaltlich mitgeschnitten?
Nee, ich habe inhaltlich nicht mitgeschnitten. Es ist eine, die sind ja viel unterwegs, unsere Regierungspolitiker in der ganzen Welt. Und manche haben ja schon die Vermutung, dass das Fluchtbewegungen sind, weil man anderswo netter zu ihnen ist. Aber ich glaube, das ist nicht so, sondern sie sehen das als Teil ihrer Amtsaufgaben an, dass sie nicht nur im kleinen Deutschland vor sich hin regieren, sondern in der Welt unterwegs sind und dort dann auch vielleicht eher ungestört mitteilen können, was sie Segensreiches im Lande veranstalten.
Ja. Mhm. Am liebsten finde ich immer so die Ausschnitte aus den Bürgerdialogen, die Scholz immer macht. Das finde ich immer super.
Ja, das ist schön. Offenbart er ein richtiges hanseatisches Entertainment-Talent. Mhm. Wenn man auf hanseatisches Entertainment steht.
Genau. Also eigentlich sehe ich immer nur die Clips, die viral gehen, wenn irgendein Bürger irgendeinem Minister oder dem Kanzler ordentlich eine einschenkt. Das ist ja immer das, was dann rumgeht.
Ja, natürlich.
Ja, genau. Gut, weiter ging's. Habeck und Özdemir, also der Vizekanzler und Wirtschaftsklimaminister und der Landwirtschaftsminister, sind in Griechenland bei einer Messe und repräsentieren Deutschland.
Ja, natürlich. Genau. Ja. Die Griechen sind ja den Deutschen immer noch ewig dankbar, wegen des Auswegs aus der Schuldenkrise.
Ja, ganz genau. Betretenes Schweigen. Und dann als nächstes kam das große Thema, was Land auf, Land ab bequatscht gerade beredet wurde, gerade Zurückweisungen an Binnengrenzen.
Ja.
Erzähl mal. Was habe ich ja gar nicht mitgebracht. Wieso wird man denn, obwohl ich wenn ich jetzt ein Schengen-Bürger bin, muss ich jetzt Angst haben, wenn ich meinen Personalausweis vergessen habe und aus, sagen wir mal, Polen wieder nach Hause komme, dass ich dann zurückgewiesen werde, Hans, weil ich meinen Perso nicht dabei habe?
Nein, es handelt sich ja um Zurückweisungen von, wie es so heißt, Drittstaatsangehörigen.
Also nicht EU-Lern.
Nicht EU-Lern, sondern Menschen, die von irgendwoher in der Welt nach EU-Land kommen. Und nun ist es ja so, man kann ja, wenn man von außen kommt und nicht mit dem Fallschirm abspringt, kann man gar nicht, oder mit dem Flugzeug landet in Frankfurt oder sonst so, kann man Deutschland eigentlich jedenfalls auf dem Boden nur über andere EU-Länder erreichen. Wir sind ja umzingelt von EU-Freunden.
Von sicheren Zweitländern.
Ja, von Schengen-Ländern. Ja. Und wenn Menschen eben, und das gilt für, das ist ja das Dublin-Verfahren, wer in der EU Asyl beantragt, tut das in dem Land, wo er EU-Land zum ersten Mal betritt.
Ja.
Und Deutschland ist das in den seltensten Fällen.
Ja.
Deswegen kann Deutschland natürlich immer sagen, wenn irgendwelche Menschen mit Asylanspruch an der deutschen Grenze auftauchen, sagen, bitte nicht bei uns, ihr kommt ja schon aus einem anderen EU-Land und habt da euren Antrag gestellt oder zu stellen. Gut. Also so, da zurück.
Das kann doch aber erst im Asylverfahren dann festgelegt, also wenn jemand an der Grenze, das wurde heute auch vom BMI klargestellt, die Zurückweisung, dabei handelt es sich nicht um Menschen, die einen Asylantrag stellen an der Grenze. Das heißt also, der Fall, den du gerade hast, wo in der Theorie komme ich ja aus einem
sicheren anderen Land, wo ich ja schon, nicht, wenn ich, sagen wir mal,
also wenn ich in Italien das erste Mal die EU betreten habe und ich dann bis nach Deutschland durchkämpfe, dann kann Deutschland theoretisch darauf bestehen, dass ich wieder zurück nach Italien muss.
Weil
aber trotzdem können sie mich nicht direkt an der Grenze zurückweisen, sondern sie müssen erstmal ein Asylverfahren eröffnen. Und da wird dann festgestellt, dass ich eigentlich Italien zuständig wäre. Aber dieses Dublin-Verfahren, dass jeder die Leute zurücknimmt quasi, das funktioniert ja auch nicht.
Nö, weil die Länder die Deutschland freundlich umzingeln, in der Frage wenig freundlich sind.
Ja.
Und obwohl sie es eigentlich müssten, diese Asylbewerber, die bei ihnen in der Regel den ersten Antrag gestellt haben oder hätten stellen müssen, die wollen sie lieber nicht zurückhaben.
Gut, genau. Also so viel jetzt zu den Grundlagen. Aber die interessante, oder was alle heute interessiert hat in der Regierungspressekonferenz, wo aber gar keine Antwort drauf kam, weil darüber noch verhandelt wird, ist, um wen geht's denn da jetzt eigentlich?
Genau.
Ja, also wenn Leute, die einen Asylantrag nicht zurückgewiesen werden können, wen will man denn da jetzt noch mehr neu zurückweisen? Also es werden ja schon Leute zurückgewiesen, die keinen Asylantrag stellen und EU-Bürger sind, ne, die kann man zurückweisen, aber die werden ja auch schon zurückgewiesen, weil gerade wieder mehr kontrolliert wird, weil EU war oder weil EM war oder so.
Ja.
Genau, also die große Frage, die heute im Raum stand in der Regierungspressekonferenz, um wen handelt sich denn da jetzt eigentlich? Und das wollten sie einfach nicht beantworten.
Ja, auch deswegen nicht, weil es Urteile zum Beispiel des Europäischen Gerichtshofs gibt aus dem vergangenen Jahr, in denen festgelegt wird, oder wo Juristen der Meinung sind, die beziehen sich zwar auf Asylantragsteller, die, wie du eben gesagt hast, nicht zurückgewiesen werden dürfen. Es gibt aber Juristen, die sagen, in der Logik dieses Urteils dürften dann aber auch andere Migrationswillige nicht zurückgewiesen werden, selbst wenn sie hier keinen Asylantrag stellen wollen. Das ist unter Juristen strittig, das wird diskutiert und weil sie da diskutieren, weil die Bundesregierung offensichtlich Wege sucht, stärker Menschen an der Binnengrenze zurückweisen zu können, sodass es hier überhaupt gar nicht erst irgendeinen Aufenthalt, irgendein Verfahren in Deutschland gibt. Das möchte die Bundesregierung gerne machen. Das ist aber juristisch wohl ein bisschen knifflig.
Ja, und so mit dem Verfassungsgericht hatten sie ja auch so ein oder andere Problemchen in letzter Zeit, weswegen dann im Raum immer alle so halb im Raum mitschwebt. Ja, macht jetzt hier eh schon wieder Sachen, die das Verfassungsgericht dann oder irgendein EU-Gericht sowieso wieder kippen. Ne?
Ja, und
nur
warum
eigentlich?
Weil man öffentlich den Eindruck erwecken will, man würde ja etwas tun gegen diese völlig unkontrollierte illegale Zuwanderung, die ja in vielen Köpfen als ein existenzielles Problem für Deutschland gesehen wird. Ich persönlich glaube nicht, dass es das wirklich tatsächlich so ist.
Auf jeden Fall ist es nicht größer, als es ever war oder so, ne?
Ja, es ist nicht größer, als es ever war, aber es wird eben größer empfunden.
Ja.
Und durch die größere Empfindung, die dann auch Wahlverhalten beeinflusst.
Und Desinformation war auch später noch Thema, kommen wir
durch die Empfindung. Es ist ein bisschen wie die gefühlte Temperatur, nicht? Ja. Im Wetterbericht. Also es nützt ja nicht nur der Blick aufs Thermometer und wenn dann da steht, sagen wir mal 22 Grad, wenn du dich aber so fühlst, ja, dein Körper fühlt, oh, es ist aber kochend heiß hier,
ja.
Dann nützt wenig der Hinweis, das Thermometer gibt aber nur 22 Grad her, wenn deine Empfindung die ist, dass es kochend heiß sei, dann verlangst du nach Reaktionen auf diese Empfindung. Und das ist dann im Wahlverhalten die Wahl von Parteien, die sagen, tatsächlich ist es kochend heiß und wir sind diejenigen, die dagegen etwas tun. Und das setzt dann auch die anderen politisch unter Druck, die sagen, eigentlich hat das Thermometer schon recht. Aber weil so viele glauben, dass es kochend heiß ist, müssen wir jetzt auch so tun, als sei es kochend heiß und etwas gegen die kochende Hitze unternehmen, auch wenn wir wissen, dass es eigentlich nur 22 Grad sind.
Gut, danach ging es weiter mit einem tatsächlichen Problem. In Anschl in München wurde gestern?
Lass mich noch etwas zu der Sache sagen. Natürlich gibt es situativ Probleme, auch mit Migration. Also wenn es,
so wie
wenn es, ja, wenn es Kommunen gibt, wo auf relativ engem Raum ein extrem hoher Anteil relativ gesehen von Menschen lebt, die kein Deutsch sprechen, die keine Arbeit haben, die keine vernünftige Beschäftigung haben, wenn in Kommunen Turnhallen nicht mehr zum Turnen und für Schulsport verwendet werden können, wenn es Schulklassen gibt, wo auf einmal oder andere Bildungseinrichtungen, wo der Anteil von jungen Menschen, die Deutsch nur sehr rudimentär sprechen, die Hälfte oder mehr ausmacht. Natürlich ist das ein Problem. Das sind reale Probleme und die müssen behandelt und gelöst werden. Die Frage ist allerdings, löst man sie durch ich nenne das jetzt mal, Vortäuschung von politischer Aktivität, indem man sagt, so, und wir lassen jetzt hier überhaupt gar keinen Menschen mehr rein, dann löst sich das Problem von selbst. Ich glaube nicht. Das Problem ist da, aber es wird auch Problemlösung durch Aktionismus simuliert. Und ein Teil dessen, was wir, glaube ich, im Moment von der Regierung auch unter dem Druck der Wahlen in Sachsen und Thüringen und der anstehenden Wahl in Sachsen-Anhalt,
Brandenburg,
erleben. Ein Stück weit ist das Simulation, Vortäuschung von Problemlösung.
Gut, weiter ging es mit dem vereitelten Anschlag in München gestern. Ja.
Ich bin im Detail da ehrlich gesagt nicht informiert. Ich weiß, dass er vereitelt wurde, mehr nicht. Da musst du mich jetzt auf den
Stand. Nö, ich habe auch nur irgendwelche verwackelten Videos im Internet gesehen und bis jetzt mitbekommen, dass irgendwie vermeintlich als Islamist auffälliger Österreicher oder bei den Österreichern aufgefallen. Wir wissen es nicht. Genau. Da wird noch mehr rauskommen die nächsten Tage. Dann ging es weiter. Selenskyj und Scholz, also der ukrainische Präsident und unser Bundeskanzler, auf dem Rammstein-Konzert oder so. Nee,
im Rammstein.
Da geht man ja nicht mehr. Ja. in Rammstein. Also,
Zero.
Genau. Also das Rammstein-Format, das sind die Staaten, die Ukraine unterstützen, die treffen sich auf der Militärbasis bei Rammstein. Mhm. Und Selenskyj ist auch dabei. Dann ging es weiter, zu dem Anlass hat Thilo danach gefragt, ob Scholz auch mit Selenskyj über die Nord Stream-Anschläge Sabotage spricht. Mhm. Da steht ja immer noch die große Frage im Raum, wenn es Verbündete waren, was man denn dann macht.
Ja.
Dann ging es weiter.
Ja, da war die Antwort, die war interessant, weil der Regierungssprecher sagte dann mit seinem, sagen wir mal, ernsthaftesten Gesichtsausdruck, sagt er, doch, das werde schon immer angesprochen. Man nehme ja solche Berichte auch zur Kenntnis. Dann habe aber doch eben die ukrainische Regierung ernsthaft versichert, nein, man habe damit nichts zu tun. Und dass, solange es keine Beweise gäbe, ist dann die logische Schlussfolgerung, dass man doch etwas damit zu tun hat, dann gilt das Wort der befreundeten Regierung. Was jetzt aus meiner Sicht noch nicht wirklich so richtig klärt, wenn das so ist, ich habe aber auch noch keinen Dementi gehört, dass der ukrainische Staatsbürger, gegen den ein Haftbefehl erlassen worden war, weil er verdächtigt war, am Nord Stream Anschlag beteiligt zu sein, der soll ja, bevor der Haftbefehl vollstreckt werden konnte in Polen, das Land verlassen haben, und zwar in einem Auto angeblich der ukrainischen Botschaft in Polen. Wenn das so ist, finde ich das eine eigenartige Anhäufung von Zufällen.
Mit einem passenden Kleingeld kriegt man doch so einen ukrainischen Botschaftswagen, oder?
Bestimmt.
EU, wir kommen. Nein, oh Gott, das hätte ich mir sparen sollen. Na, egal, weiter geht's. Was man sich auch hätte sparen können, ist die Frage von News in der Regierungspressekonferenz zu Korrektiv.
Wer, oder was ist jetzt noch News?
Nee, das, wenn, na, dieses NIUS.
Ach so.
Ja, genau.
Ja, genau. Das Unternehmen von Herrn
Reichelt. Genau. Ja. Ex-Bild.
Ja, ja, ja.
Stimmt, weiter geht's. Ja. Die sind da was ganz Großem auf der Spur bei Korrektiv. Mhm. Brace yourself, Korrektiv. Mhm. Dann ging's weiter, ob denn die Fregatte XY vor Taiwan durch irgendeine Meerenge durchfahren wird.
Mhm. Was war denn da die Antwort? Habe ich?
Das hängt von der tatsächlichen und der politischen Großwetterlage ab.
Ja, das stimmt. Da hat der Sprecher des Verteidigungsministeriums ein leicht suffisantes Grinsen aufgesetzt und hat gesagt, all die Elemente, die in der Frage enthalten waren, bis hin zur Frage des Wetters, würden natürlich bei der Einsatzentscheidung eine Rolle spielen. Also das war schon ein Stück weit despektierlich gegenüber der Journalistenfrage. Aber irgendwie sind wir für unsere Fragen ja auch selbstverantwortlich.
Das stimmt. Und dann nächste Thema, ausländische Desinformation. Mhm. Also das amerikanische FBI hat festgestellt, dass die Russen News bezahlen. Nee, was war? Nee. Oder Korrektiv, weiß ich nicht mehr genau.
Dass die Russen desinformieren.
Genau.
Desinformierend eingreifen in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs.
Genau. Und ob das jetzt Desinformation oder Unsinn ist, was ich gerade erzähle, klären wir auch gleich noch. Das war nämlich, also genau. Also es ging um ausländische Desinformation. Also amerikanische Stellen haben festgestellt, wo amerikanische Medientreibende von Russland finanziert werden. Das gibt es ja in Deutschland auch ab und zu mal. Und dann gibt es eine ganze Menge Leute, die inhaltlich so deckungsgleich sind, dass man sich fragt, ob es da nicht eine Finanzierung gibt. Und Thilo meinte dann anmerkend, ob nicht, ob denn die Regierung auch auf dem Stand ist, dass die inländische Desinformation im Volumen viel größer und schädlicher für die Demokratie ist als die ausländische Desinformation.
Ja, eigentlich ein richtiger Gedanke.
Ja, auch ein tatsächlicher richtiger Fakt, ne?
Ja, ja, ja.
Also,
ja, also Gedanken sollten immer, sind umso besser, je mehr sie faktisch begründet sind.
Aber sie sind frei.
Ja.
Und dann wurde fest klargestellt, dass wenn die Regierung von Desinformation spricht und wenn sie eine Taskforce dagegen macht, dass damit dann immer ausländische Desinformation gemeint ist. Und dann hat Hebestreit als Chef des Bundespresseamts ein bisschen länger ausgeführt, weil das ist eine seiner Zuständigkeiten in diesem Amt. Und da habe ich für mich rausgelesen, dass inländische Desinformation Unsinn ist im Kanzleramt.
Also aus Sicht des Kanzleramts. Unsinn im Sinne des Wortes. da wird Unsinn erzählt.
Ja, genau.
Und das ist natürlich auch eine Form von...
Also wenn Söder den Mund aufmacht, dann ist das nicht Desinformation, sondern Unsinn.
Ja, es ist Unsinn. Ich glaube, er meint, der Unterschied zwischen Unsinn und Desinformation sei A, dass die Desinformation das fiese Ausländische ist, das mit einer strategischen, böswilligen Absicht der Zersetzung und so weiter verbreitet wird. Mhm. Ja, so, während der inländische Unsinn ist einfach nur Unsinn.
Da geht es immer nur darum, Wählerstimmung zu erzeugen und also selbst an die Macht zu kommen.
Ja, die Frage ist
in der Demokratie.
Ist der Aluhut schon noch Unsinn oder schon Desinformation?
Gut, dann ging es weiter mit der verschobenen Bahndigitalisierung oder aufgeschobenen, verlangsamten. Die Bahn, also die Deutsche Bahn, hat einfach so viele Baustellen, dass sie jetzt sagen, mit der Digitalisierung lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit als gedacht. Mhm. Da wurde dann das Verkehrsministerium angesprochen, was unterhaltsamerweise ja mittlerweile BMDV ist, also Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr.
Ja.
Die haben dann natürlich hart drauf bestanden, dass da wird durchdigitalisiert und
aber sowas von.
Die anderen im europäischen Bahnnetz sind eh schon digital. Daher kann die Deutsche Bahn sich da gar nicht wehren.
Ja.
Gut, dann hast du gefragt, warum der Koalitionsausschuss abgesagt wurde.
Ja.
Der Was eigentlich, hast du denn da gehört, Hans?
Eigentlich hätte am Mittwoch ein Koalitionsausschuss oder der Koalitionsausschuss tagen sollen. Mhm. Koalitionsausschuss ist ja sozusagen eine Art Gipfeltreffen der Menschen, die auf den Gipfeln der politischen Macht der Regierungskoalition sich irgendwie bewegen. Also es sind dann die Vorsitzenden, es sind die Parteivorsitzenden der Ampelparteien, es sind die Fraktionsvorsitzenden und es sind die von diesen Parteien gestellten Regierungsmitglieder, die sich dann zusammensetzen und also sozusagen Problemlösungen.
Eigentlich ist es die Koalitionselite, nicht der Ausschuss,
ja,
oder?
Ja. Du hast ein sehr eingeschränktes Verständnis von Ausschuss.
Das
aber,
stimmt.
Aber gut.
Zumindest für den Joke.
Ein Hoch dem qualifizierten Karlauer. Ja, also der hätte eigentlich...
Steffen, der Hebestreit, der Regierungssprecher, wollte Hans nicht antworten mit der Begründung, das ist ja kein Regierungsausschuss und ich bin ja Regierungssprecher.
Natürlich ist das so richtig, wie es aber auch falsch ist, weil es in diesem Koalitionsausschuss natürlich ganz wesentlich um die Regierungspolitik der Ampel geht.
Ja. Ja?
Und der Koalitionsausschuss wird immer dann einberufen, wenn die Regierungspartner sich so wie mehrere Hirsche in der Brunft, ist jetzt ein etwas schräges Bild, aber man stelle sich drei Hirsche in der Brunft vor, die sich alle miteinander mit ihren Geweihen verkeilen und dann muss das irgendwie gelöst werden. Dafür ist dann dieser Koalitionsausschuss da und der hätte am Mittwoch tagen sollen. Es gäbe auch reichlich Gesprächsbedarf, vor allem was eigentlich die Wahlen in Thüringen und Sachsen, die ja ein desaströses, dann eben doch auch sondern eine Denkplakatwand für die Ampelparteien darstellen. Das hat es in der Geschichte der Landtagswahlen in Deutschland niemals gegeben in den vergangenen 75 Jahren der Bundesregierung. Es war immer so, dass in Landtagswahlen die Parteien, die im Bund regierten, meist nicht ganz so gut abgeschnitten haben, weil man ihnen auf Landesebene einen Denkzettel mitgeben wollte. Mhm. Dass aber die Regierungskoalition die Parteien der Regierungskoalition zusammen weniger Stimmen kriegen als eine Partei, die es vor einem halben Jahr noch gar nicht gegeben hat. So etwas hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben. Das ist, ich weiß gar nicht, wie Klatsche steigerungsfähig sein kann, aber das ist die Oberklatsche. Mhm. Und natürlich hat das etwas zu tun mit der Performance, der furchtbaren Performance der Ampel, mit Vertrauensverlust.
Na, Entschuldigung, und. Hans, da ist es aber, das ist die Performance ist super, nur die Kommunikation
ist nicht
so gut und die Medien halt, die schreiben halt Unsinn über die Ampel.
Hast du eigentlich ein Zweiteinkommen vom Bundespresseamt?
Nee, das wäre ich. Nee. Nein, ich habe da eine Brandmauer, die hält.
Ja.
Die
steht. Also die Spitzen, die Elite, der Ausschuss, der Elitenausschuss der Ampelparteien hat sich ja seit dem Wahldebakel in Thüringen und Sachsen noch nicht wieder zusammengesetzt. Es gäbe, da steht ein Elefant im Raum, der ist größer als der Raum selbst. Auch darüber hätte man sprechen müssen und wollen am Mittwoch, wie auch über das Thema, was wir eben schon hatten, nämlich Migration.
Ja.
Und wie wird umgegangen mit der Stimmung und echten oder nicht echten Problemen. Auch das stand eigentlich auf der Agenda und dann wurde dieser Koalitionsausschuss heute abgesagt. Und der einzige logische Grund, warum dieses dringend notwendige Treffen abgesagt wurde, kann nur sein, dass man keine Chance mehr gesehen hat, bis zum Mittwoch oder an diesem Mittwoch irgendein vorzeigbares Ergebnis hinzukriegen.
Ja, und das auch noch mitten im Wahlkampf.
Und das mitten im Wahlkampf vor der Landtagswahl.
Weil da der Unsinn sich an die Decke stapelt im Wahlkampf.
Das heißt also, wir haben jetzt nicht nur einen Elefanten im Raum, der größer ist als der Raum selbst, sondern wir haben ein dröhnendes Schweigen der Unfähigkeit, mit diesem Elefanten und den Elefantenkindern der anderen Probleme in irgendeiner Art und Weise umzugehen. Und dazu hätte ich dann eben doch schon gerne gehört vom Regierungssprecher, ob die Absage dieses Koalitionsausschusses auf Initiative der Regierungs-, also Kanzler oder
Minister. Ja, kannst ruhig in die Kamera sprechen, wir machen das ja für Steffen, machen wir das ja immer.
Ja, aber ich spreche ja auch mit dir. Du bist ja meine Zielgruppe.
Genau.
So, ja. Wurde dieser Koalitionsausschuss, dieses Treffen abgesagt, weil die Regierung, der Kanzler, die Minister gesagt haben, wir kriegen kein Ergebnis hin bis Mittwoch. Oder kam es tatsächlich aus den Parteien. Und da hat Steffen Hebestreit sich einen sehr schlanken Fuß gemacht und gesagt, ja, das ist ja kein Regierungsgremium, sondern ein Gremium der Parteien. Deswegen fragen Sie die Parteien, dafür bin ich als Regierungssprecher nicht zuständig.
Ja, sowas finde ich immer extrem unterhaltsam, wenn in der gleichen Pressekonferenz, in dem Fall war es vorher beim Thema ausländische Desinformation, immer der Anspruch auf größtmögliche Transparenz dieser Regierung vom Regierungssprecher betont wird. Diese größtmögliche Transparenz endet natürlich immer genau da, wo irgendwas
Weißt du, wie mir das vorkommt?
Vielleicht meint er ja aber auch die große Glaswand in der Bundespressekonferenz. Ist ja eigentlich sehr, sehr transparent, der Laden.
Ja. Mir kommt es so, du hast ja eine Vorstellung davon, wie mit einem, was ein Schleppnetz ist, mit dem so Fischkutter.
Ne? Ja.
So durchs Meer ziehen. So, das sind eben große Netze und die haben eine, irgendwie, normalerweise haben sie eine bestimmte Maschengröße. So, die nicht zu eng sein darf, damit nicht der
ganze Fisch da drin hängen bleibt,
den man haben will. Ja. So. Und mir kommt es so vor, als wäre das, und die Maschen sind jetzt Transparenz, als hätte die Bundesregierung oder auch der Regierungssprecher, als hätten die ein informatives Schleppnetz, das hat an der einen Ecke Maschengrößen, die sind, sagen wir mal, 5x5 cm, sehr klein. Und direkt, also da bleibt der kleinste Hering drin hängen. Und direkt daneben sind aber Maschengrößen von 5x10 Metern. Da schwimmt ein Pottwal durch, wenn er denn dann in der Gegend wäre. So. Und diese unterschiedlichen Maschengrößen in ein und demselben Netz, das ist wenig vertrauenerweckend für den Eindruck, dass hier mit einer korrekten, für alle gleichermaßen geltenden Maschengröße gefischt wird.
Gut, so viel zum Koalitionsausschuss, der nicht stattfindet, aber der Regierungssprecher wollte uns nicht verraten, dass es daran liegt, dass sie sich gerade gegenseitig zu viel Unsinn unterstellen wahrscheinlich. Ging es weiter mit UER-Projekten mit China. Da war ich nicht ganz auf dem, hinterstiegen.
Ich auch nicht. Das
also irgendwie,
überspringen wir jetzt.
Genau, da wurden irgendwelche Fördermittel eingefroren.
Ja.
Vom Umweltbundesamt, weil chinesische Projekte, die Umweltschutz betreiben, der dann
gefaked waren,
zu Zertifikaten führt, die Ölfirmen kaufen können, um klimaneutral zu wirken, dass die fake waren. Und die Frage war, wem kann man denn das jetzt vorwerfen?
Ja.
Und, dem Ölkonzern wird es schwer nachzuweisen sein, dass er davon was wusste, war die Antwort. Aber schon mal gut, dass jetzt die Projekte quasi zumindest die Unterstützung eingestellt wurde, weil die nicht transparent sind.
Ja, und sie haben auch gesagt, es wurde ja auch noch gar nichts gezahlt.
Also genau.
Der Schaden ist noch nicht eingetreten.
Dann ging es weiter. Tilo hat den Finger in die Wunde gelegt beim Thema Israel und den aktuellen Geschehnissen eben nicht nur in Gaza, sondern auch in der Westbank.
Ja.
Denn, die Außenministerin ist ja gerade da und betont dann, das war der O-Ton, dass das alles verhältnismäßig sein muss, was das IDF, also das israelische Militär, da treibt.
Ja.
Die Frage, die für mich immer die ich mir immer stelle, ist, sind es dann wieder die Israelis, die feststellen, ob sie nun verhältnismäßig waren?
Ja. Also da sitzt das Außenministerium sozusagen auch von der deutschen Position her immer sehr satt zwischen Baum und Borke.
Allerdings. Zwischen Baum ist Völkerrecht und Borke ist Staatsräson.
Ja. Und da lohnt es sich wirklich zwischen den Zeilen zu hören, wie sich auch der Sprachgebrauch und das Wording und der Vortrag im Lauf des letzten, es ist ja nun fast ein Jahr her, seit dem Hamas-Massaker, das hat sich schon verschoben und verändert. Ja, das ist immer noch nicht so, wie man sich das wünschen würde, dass jetzt höchst offiziell gesagt wird, das, was Israel da macht, da appellieren wir nicht mehr nur daran, dass es verhältnismäßig sein solle und dass sie Rechtsverstöße aufklären müssen, sondern wir stellen fest, nach unserer festen Überzeugung, ist das nicht mehr gegeben und deswegen
und dadurch dann auch nicht vom Völkerrecht gedeckt.
Richtig. So, das sagen sie so nicht. Ich weiß nicht, ob die deutsche Bundesregierung es jemals sagen wird. Allerdings in den Verschiebungen, in den sprachlichen Verschiebungen kann man dann doch erkennen, dass sie mindestens, wie sagt man so, durch die Blume
oder indirekt. Ich glaube, die verzweifeln mittlerweile.
Ja, also sie sind
Den Tatsachen vor Ort und wie das mit der deutschen Staatsräson zusammenpassen
soll. Ja, das heißt also, man wird ihnen immer vorhalten können, dass man sagt, ihr wisst viel mehr und euch ist viel mehr klar, als ihr hier öffentlich zugebt und ihr versteckt euch dann hinter Begriffen wie eben Recht auf Selbstverteidigung und so weiter und so weiter. Es wird aber gleichzeitig immer deutlicher, wie dürftig diese Camouflage ist und wie wenig haltbar inhaltlich diese Position ist. Also ich mach's mal daran fest, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen beschäftigt damit, warum zum Beispiel Netanyahu sich so verhält, wie er sich verhält, er kämpft, und das ist ja eine Binsenweisheit, er kämpft seit Jahren eigentlich um sein politisches Überleben. Und das kostet viele tausend Menschen das Leben. Das ist ihm anscheinend egal. Alle wissen das. Alle wissen in der Bundesregierung, vor allem im Auswärtigen Amt, dass der wesentliche Antrieb für Netanyahu, für sein Agieren, der Kampf um sein politisches Überleben ist. Das wissen alle. Aber wir werden, glaube ich, nicht erleben, dass irgendein Sprecher oder Minister oder Ministerin des Auswärtigen Amtes oder der Bundesregierung jemals sich öffentlich hinstellen wird und sagen wird, Das, was Herr Netanyahu da macht, ist Ausdruck des Kampfes um seine politische Existenz. Alle wissen es, aber sie sagen es nicht.
Gut, und Rauschmeißer in der Regierungspressekonferenz heute, vorhin drüben in der Bundespressekonferenz, war die Kritik des Gesundheitsministers Lauterbach an Aussagen des CDU-Vorsitzenden Merz im brandenburgischen Wahlkampf. In dem es ausschnittsweise so klang, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Also mitbekommen, da gab es einen Ausschnitt, in dem klang, da hat, also der Ausschnitt hat so gewirkt, und wenn man Merz so kennt, dann hat man das natürlich auch direkt für bare Münze genommen, dass eigentlich alle strukturellen Probleme, die Deutschland so hat, auf jeden Fall nur mit Überlastung durch Migration zu tun hätten.
Ja, natürlich.
Ja.
Völlig klar.
Es hat nichts mit Schuldenbremse und GroKo und sonst was zu tun.
Nein, nein, nein. Ja, ja, der Tag hat Struktur, wenn du, wenn er mit einer eindeutigen Feinderkennung beginnt. Und Merz hat ja auch noch was vor in seinem Leben.
Ja.
Er will Kanzlerkandidat und dann gerne auch Kanzler werden. Und schon wieder ist ihm Markus Söder auf den Fersen.
Ja.
Und erklärt, so laut er nur kann, dass er gerne in Bayern ist, aber selbstverständlich, wenn Deutschland, also das christdemokratische
Wenn
ihn der Ruf ereilt, dann würde er natürlich zur Verfügung stehen. Ich erinnere mich...
Das war der Ruf aus Preußen.
Ich erinnere mich an eine Episode aus meiner Zeit als junger Hörfunkjournalist beim NDR in Hannover.
1900?
Das war Anfang der 80er Jahre. Da gab es
einen,
da gab es einen jungen, aufstrebenden SPD-Nachwuchspolitiker, Gerhard Schröder, der war gerade von den Göttinger Jusos nach Hannover gewechselt und bereitete sich jetzt auf eine Karriere in Niedersachsen vor. Und dann hatte ich ein Interview mit dem und dann habe ich ihn gefragt, Herr Schröder, wie ist das denn? Also Sie kommen jetzt hier neu und Sie wollen das, sehen Sie sich nicht eigentlich qualifiziert für höhere Aufgaben? Das fragt man so einen Neueinsteiger eigentlich nicht. Und dann sagte Schröder, ach, seien Sie mal sicher, wenn die Partei mich ruft, dann werde ich mich dem nicht verschließen. Dann habe ich gesagt, ja, aber ruft die Partei denn? Und meinte er, seien Sie mal sicher, mein Fenster ist so weit offen, dass ich auch leise rufe, sehr deutlich höre und dann darauf reagieren werde. Also da hat Schröder eigentlich, so wie Markus Söder das jetzt macht, sozusagen gesagt, ich möchte bitte gerufen werden. Ruft mich.
Ich nehme meinen Ruf zurück.
Ja,
nicht, dass den hier einer, also...
Nee. Und das ist das, was das Markus nicht, Söder...
Dann müsste ich auswandern.
Wohin Markus wäre Söder? Die Frage?
Ja. Wenn Markus Söder Kanzler wäre.
Ja.
Gut, ja, so viel zur Regierungspressekonferenz. Kommen wir mal noch zu den Landtagswahlen. Obwohl, erstmal stellen wir fest, Hans, weißt du eigentlich, wann das letzte Regierungstagebuch war?
Das dürfte mindestens ein halbes Jahr.
Also diese
Jahr
Sendung hier?
Ja, halbes Jahr müsste es eigentlich
her sein. 10 Monate her.
Ja, das ist ein gutes halbes Jahr.
Genau.
Gut,
ja. Genau. Und wann war das letzte von mit uns beiden?
Oh, 30 Jahre?
Ja, fast 2 Jahre. Wir werden es öfter mal wieder machen,
ja, versprochen. Ja, ne? Mach doch, es macht einfach auch Spaß.
Ich muss ja außer Unsinn nicht viel beitragen und Hans sprudelt einfach vor sich hin, deswegen gucken wir mal, das kriegen wir bestimmt vor sich.
Ne? Logorö, weißt du, was Logorö
ist? Genau, also ja, Durchfall.
Wortdurchfall.
Wortdurchfall, genau.
Ja.
Schön, da fällt mir jetzt kein Übergang ein. Das ist auch gut, glaube ich. Genau, wir haben nämlich Chat-Teilnehmer, die haben aus Sachsen gegrüßt und warten drauf, dass da jetzt verhindert wird, dass ein AfD-Ministerpräsident kommt. Wie wahrscheinlich hältst du das? Wollen wir es mal trennen, so Sachsen
gerne.
Trennst mal. Fangen wir mal mit Sachsen an.
Ja.
Ich war wirklich im Urlaub, habe ich komplett Mediendiät gemacht, meiner Sehnscheinentzündung vorgebeugt quasi, kein Handy in die Hand genommen, nichts gelesen, gar nichts, einfach nur doof in den Wald geguckt.
Mhm.
In deutschen Wald natürlich. Ja. Also nicht natürlich, sondern zufällig.
Ja.
Ja, also date mich mal ab. Was war denn in Sachsen los?
Ja, also in Sachsen ging es bei der Wahl um mehrere nicht so ganz unwichtige Fragen. Zum einen, wer wird stärkste Partei? Und da war wirklich ging es nur noch darum, wird das CDU oder wird es AfD? Es wurde dann knapp. Die CDU. Hm? Das heißt, Kretschmer hat sozusagen jetzt auch als die stärkste Partei die Optionen in der Hand, Regierungsbildungsprozesse einzuleiten. Das zweite war, bekommt die AfD dann eine Sperrminorität, mit der sie bestimmte formale Gesetzes- oder Entscheidungsprozesse verhindern kann. Auch das wurde abgewehrt. So, und nun hat, jetzt gehe ich mal davon aus, es gibt in Sachsen keine Regierung, die nicht von der CDU geführt wird.
Hm. Das steht, glaube ich, in der sächsischen Verfassung so drin, seitdem sie sogar, als sie der Bundesrepublik beigetreten sind, haben sie gesagt, hier, das ist ja CDU.
Ja, so. Also der nächste Ministerpräsident wird ganz sicher Kretschmer heißen.
Also sind definitiv die Grünen an allem schuld in Sachsen.
Ja? Natürlich, sowieso immer. Wobei die Landesfarbe von Sachsen ist ja grün.
Stimmt, der grüne Schwarze ist
dann. Ja, der grüne Schwarze. So, und jetzt hat Kretschmer folgende Mehrheitsoptionen, eine Mehrheitsregierung. Man braucht also, Landtag hat 120 Sitze und du brauchst dann 61. Mhm. Er hat, theoretisch könnte es eine Koalition geben, CDU plus AfD. Die wird es nicht geben, das ist völlig eindeutig so. Und ab dann hätte Kretschmer
jetzt... Ich klopfe mal auf Holz, Hans.
Ja, ne? Nein, das ist da verwette ich meine letzte Gehirnzelle, dass das nicht kommt. Es gibt dann folgende Koalitionsoptionen. Möglich wäre, rechnerisch, CDU plus BSW, also Sarah Wagenknecht, plus SPD. Die hätten zusammen 66 Stimmen. Man bräuchte 61. Es gibt als zweite Option CDU plus BSW plus Grüne, hat 63 Stimmen, immer noch zwei über den Durst. Dritte Option wäre CDU plus BSW plus Linke, 62 Stimmen. Würde immer noch für eine Mehrheit reichen. Das sind die Mehrheiten, die es da gibt. Ja. So, CDU plus, was habe ich gesagt? CDU plus SPD plus Grüne und plus Linke, ein Viererbündnis, wäre rechnerisch auch noch möglich, aber das halte ich politisch für unmöglich. Das heißt,
Koalition mit den Linken,
ja,
also in Form von der Partei Die Linke, schließt ja die CDU ja exakt auch noch glaubwürdiger ja aus als ja mit der AfD.
Richtig. So, und deswegen realistisch gesehen hat, glaube ich, Kretschmer die Wahl zwischen Koalition CDU, BSW plus SPD und oder CDU plus BSW plus Grüne. Das sind die beiden Optionen. Gefühlt würde ich es für wahrscheinlicher halten, dass er es am Ende mit der SPD macht. Mhm. Aber er wird in den Verhandlungsprozessen sicherlich sich beide Optionen offen halten, auch um die jeweils andere Seite dann noch ein bisschen mehr unter Druck setzen zu können. Aber das ist eine... Also die Regierungsbildung in Sachsen halte ich für relativ einfach, weil Kretschmer erstens die Wahl gewonnen hat, stärkste Partei, und zweitens, weil eindeutige Mehrheiten möglich sind mit unter Einbeziehung von BSW. Und BSW und Kretschmer sind in einigen Positionen sich so unähnlich gar nicht.
Ja.
Das ist Sachsen.
Ja, das mit uns befreundete Format Küppersbusch TV bietet dir eine Wette an hier im Chat gerade um deine Gehirnzelle. Mhm. Kretschmann macht eine Duldung mit der AfD, daraufhin implodiert Merz als Parteichef und Söder wird Kanzlerkandidat.
Die Wette nehme ich an.
Oh Gott, dann muss ich meinen Ruf erneuern. Mein Preußenruf. Ja. Der Preuße ruft den Bayern.
Ja.
Gut, so viel zu Sachsen. Und dann weiter zu Thüringen.
Viel schwieriger, weil in Thüringen die AfD erstens stärkste Partei geworden ist. Landtag in Thüringen hat 88 Sitze. Ja. Man braucht also für eine eigene Mehrheit, brauchst du 45 Abgeordnete.
Sarah Wagenknecht hat persönlich verhindert, dass sie die absolute Mehrheit bekommen haben.
Wenn du so willst.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, natürlich.
Okay, danke.
Natürlich. Ehrlich gesagt, klingt ein bisschen schräg, aber es ist sogar was dran, weil es gibt ja die Befragung von Wählern und aus der Wählerbefragung der BSW-Wähler, da wurde nämlich gefragt, wenn es das BSW nicht gäbe mit der Galionsfigur Wagenknecht, wen hättest du denn dann gewählt? Und da hat, glaube ich, die Hälfte der BSW-Wähler gesagt, dann hätte ich AfD gewählt.
Ja, aber das sind ja BSW-Wähler, ne? Den glaube ich genauso viel wie der Parteivorsitzende.
Ja, ja. Ich sag's ja nur, wenn ich das jetzt mal als...
Vorsitzende... Reicht das überhaupt? Naja, egal.
Ja, eigentlich, sie ist die Partei.
Sie ist die Partei. Aber warum haben wir denn dann Katja Wolf als Spitzenkandidatin interviewt gehabt hier auf dem Kanal?
Ja, weil das nach den deutschen Wahlgesetzen muss eine Partei, die in einem Bundesland antritt, dann auch eine dort ansässige Spitzenkandidatin haben. Ja. Und Sarah Wagenknecht könnte zwar im Saarland, wo sie ja, glaube ich, ihren ersten Wohnsitz hat, kandidieren, aber sie hat keinen Wohnsitz in Thüringen. Hm. Wie auch immer, also die in Thüringen AfD mit 32 Sitzen, A stärkste Kraft, B Sperrminorität, Drittel der Wählerstimmen. Das heißt, sie können ganz viel blockieren, auch wenn sie nicht in eine Regierungskoalition reingehen, das ist schon mal schwierig. Mhm. CDU, zweitstärkste Kraft mit 23 Sitzen. So, und die Frage ist, wie kommt jetzt, wenn die CDU, natürlich sagt Mario Vogt, ich will die Regierung stellen, wie kommen sie auf ihre 45 Sitze? Und da kann man nur sagen, solange dieser Unvereinbarkeitsbeschluss gilt bei der CDU, dass nämlich mit den Linken es keine gemeinsame Regierung geben darf. Solange das gilt, gibt es keine Mehrheit für eine CDU-regierte Regierung, geführte Regierung ohne AfD.
Aber mit den Linken von der Sarah Wagenknecht, BSW-Partei, koaliert ja vielleicht die CDU. Vielleicht, weil die offen für Spenden aus der Wirtschaft sind. Weil das ist ja, glaube ich, das große Manko.
Aber das würde nicht reichen. CDU 23 plus BSW 15 gibt zusammen, was habe ich gesagt? CDU hat 23 plus BSW 15 sind 38. Und wenn dann noch die 6 von der SPD dazukommen, haben wir 44. Das ist genau die Hälfte. Ja. Das ist aber keine Mehrheit.
Ja.
Tja. So. Und jetzt ist die große Frage, probiert es Vogt mit einer faktischen Minderheitsregierung, entweder ganz ohne SPD und nur mit dem BSW, also mit 38, herzlichen Glückwunsch, für den Versuch, oder sagt er, nee, ich mache ein Dreierbündnis, nämlich CDU, BSW plus SPD sind 44.
Ja.
Das ist ja schon auch mal die Hälfte der Miete. Und dann soll gefälligst diese doofe Linke soll uns gefälligst tolerieren. Mhm. Es ist sozusagen eine Minderheitsregierung Deluxe. Wie Minderheitsregierung in Thüringen geht, hat Bodo Ramelow leidvoll erfahren, auch wo es dann eben nicht geht. Das ist die eine Option, die CDU dort hat. Eine Art von Minderheits- oder Minderheitsregierung Deluxe, wenn sie die Linke nicht mit einbeziehen, wenn sie tatsächlich eine eigene stabile Mehrheit haben wollen, ohne dass die AfD dabei ist, müssen sie die Linke mit einbeziehen. Und das ist jetzt eine der spannenden Zukunftsfragen. Oder, was natürlich auch immer möglich ist, es hat es ja auch schon gegeben in der Parteiengeschichte, dass auf einmal irgendwelche Menschen ihre Partei, für die sie gewählt worden waren, verlassen und dann rüberwechseln in eine andere. Und dann hätte auf einmal diese Koalition dann doch 45 und nicht 44 Sitze. Sowas ist auch immer möglich.
Aber also es bleibt spannend. Und die große Frage, hätten wir uns die Wiedervereinigung sparen sollen, um die Westdeutsche Republik Demokratie zu retten, Hans? Als Ossi kann dich das als Wessi ja mal fragen.
Ja.
Bereust du es jetzt?
Nein. Nein. Ich bereue die Umsetzung. Mhm. Ja, ich bereue die Umsetzung. An der aber, das muss man schon auch sagen, die DDR-Bürger, an den Fehlern der Umsetzung hatten die DDR-Bürger einen gehörigen eigenen Anteil. Der Handlungsdruck, ja, also dieser berühmte Satz, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr.
Ich war unbeteiligt, ich war jung.
Ja, du warst, da warst jung, aber die Generation deiner Vorfahren. Diese Parole kam zwar eigentlich aus dem Westen, aber viele DDR-Bürger haben sie sich dann doch sehr zu eigen gemacht. Das heißt also, es war faktisch eine Art von Wiedervereinigung, die eben doch sehr stark auf Anschluss hinauslief. Ja. Und das war von vielen DDR-Bürgern durchaus in der Illusion, dass man das jetzt, dass es alles ganz schnell so werden würde, wie man aus dem Westfernsehen gedacht hat, dass es überall wäre, wobei es dabei auch nie so war. Diese Illusion, es war immer eine Illusion, aber das hat eine politische Dynamik in Gang gesetzt, von der dann Helmut Kohl bei der Vereinigung nochmal profitiert hat. Er hat es dann nicht lange politisch überlebt, in 1998 kam dann Schröder. Aber diese Form der Wiedervereinigung als praktisch Anschluss der ehemaligen DDR an die Bundesrepublik, ohne dass man sich Zeit genommen hat, ohne zu gucken, was aus dem Bestand und auch den Wirtschaftsunternehmen und den Erfahrungen dieses Teils Deutschlands führt man sinnvoll in eine neue deutsche Gemeinsamkeit über. Das ist unterblieben. Und dass es unterblieben ist, das ist zum Teil Schuld und Verantwortung Westdeutschlands und seiner Bürger und Politiker, zum anderen Teil aber auch mindestens Verantwortung, von Schuld will ich da gar nicht sprechen, von DDR-Bürgern. So, und deswegen, ich finde die Idee, dass es eine gemeinsame deutsche Nation gibt, nach wie vor richtig. Die Zeit der zwei deutschen Staaten war ein Anachronismus. Mhm. Ich fand und finde das richtig, dass es diese Wiedervereinigung als Vereinigung gegeben hat. Aber wie sie gemacht wurde, was dabei auf der Strecke geblieben ist, was unterlassen wurde, das ist grauenhaft. Das ist handwerklich, politisch, sozial grauenhaft. Und unter dem leiden Menschen in erster Linie in den ostdeutschen Bundesländern, aber auch im Westen. Also ein Teil der, ich nenne es jetzt mal, der sozialen auch Verwerfungen im Westen von Armut, sozialer Auseinanderkluft und so weiter, hat auch mit dieser Art des Wiedervereinigungsprozesses zu tun.
Ja, mit Ostdeutschland und Wiedervereinigung etc. beschäftigen wir uns im Format jetzt auch mal ein bisschen intensiver. Hm? Genau. Brace yourself. Hm.
Übrigens, wenn ich da nochmal in meiner Erinnerung kramen darf, Klaus von Donani, die etwas Älteren kennen den noch, war mal ein wichtiger SPD-Politiker in den in der Ära Brandt. Er war, glaube ich, Bildungsminister. Er war dann später auch Hamburger Bürgermeister, also Scholz Vorgänger. Und er galt immer so als eine intellektuelle Vorzeigefigur der SPD. Und er hat dann direkt nach der Wiedervereinigung, ist er dann auch, ich glaube, bei TAKRAF, also großes Kranbauunternehmen der ehemaligen DDR, als Aufsichtsratsvorsitzender oder so eingestiegen. Also er war da sehr aktiv. Und ich hatte, weiß nicht, ich glaube 1990, 91, so ein längeres Interview mit ihm, eine Dreiviertelstunde zur Person. Da ging es dann auch darum, um diesen Prozess der Wiedervereinigung und die Klüfte, die da schon sichtbar waren. Und da haben wir uns sehr darüber gestritten, weil er sagte, ja, das sind jetzt im Moment, das sind Anpassungs- und Reibungsschwierigkeiten. In 5 Jahren gibt es da gar keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West, merken Sie gar nicht mehr. Und ich habe ihm gesagt, Herr von Donani, ich glaube, wir werden in 30 Jahren, wir haben es hier zu tun, mit zwei ganz unterschiedlichen auch Sozialisationssystemen. Da sind unterschiedliche Strukturen im Bewusstsein, im Verhalten entstanden. Und wir wissen das aus der politischen Soziologie und Sozialpsychologie. Es dauert mehr als eine Generation, bis solche Unterschiede überwunden sind. Er hat mich im Grunde vor laufender Kamera für verrückt erklärt.
Ja, was heißt überwunden? Ja, das ist ja dieses politische Ziel, ja. Dass alles so gleich werden. Ja, das ist doch jetzt, also das muss doch mal langsam überholt sein und die regionalen Besonderheiten. Also ich meine, wir verlangen ja auch nicht ständig, also vielleicht die Lebensverhältnisse. Mhm. Aber das kann ja nicht einfach alles gleich
sein. Nee, wobei da ist zum Beispiel das Grundgesetz gut, weil das Grundgesetz spricht nicht von einer Gleichheit im Sinne von Gleichförmigkeit der Lebensverhältnisse, sondern von einer Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse. Und das ist was anderes. Eine Vergleichbarkeit bedeutet, es darf nicht so sein, dass es hier dramatisch schlechter ist als woanders, aber das ist was anderes als eine Gleichheit, die sozusagen wie alle aus der gleichen Backform daherkommt. Und was wir im Moment erleben, glaube ich auch, was sich in den Landtagswahlergebnissen ausdrückt, ist, dass das positive, das richtige Vergleichbarkeitsprinzip der Lebensverhältnisse, das ist in eklatanter Weise verletzt worden. Das ist die Empfindung der Menschen und das ist auch die Realität. Ja. Das erzeugt dann auch solche Wahlergebnisse. Und ehe so etwas verarbeitet wird, es dauert wirklich mehr als eine Generation. Also ich halte ja viel von Sprichwörtern. Es gibt über die früher als Moore noch angesehen wurden, als etwas, was man trockenlegen muss und urbar machen muss und nicht als wertvoller CO2-Speicher. Sagt man über die Moorbauern, über die Generationen, die ersten den Tod, die zweiten Generation die Not, die dritte Generation das Brot. Das heißt, die erste Generation, die ins Moor gegangen ist,
das verstehe ich schon. Ja. Ich frage mich nur gerade, wann ich Brot bekomme.
Ja. Und an diesem Sprichwort, das so ein bisschen mit der Realität dieser Moorbauern zu tun hatte,
Sauerteig
ist,
bitte.
Ist für mich ein Zeichen dafür, dass eben die Veränderung von Erfahrung, von sozialen Erfahrungen, die sind ja im kollektiven Gedächtnis, auch im familiären Gedächtnis gespeichert. Deine Mutter oder Thilos Mutter und Thilos Vater sind in der DDR sozialisiert worden. Und Formen des Denkens und der Erfahrung und des Umgangs, die man als junger Mensch, als junger DDR-Bürger gemacht hat, das ist ja nicht auf einmal deswegen ausradiert, bloß weil man dann irgendwann mit 60 oder so jetzt in einem anderen System aufwacht. Das wird tradiert und das wird ein Stück weit, ist das auch noch an euch weitergegeben worden, mit Sicherheit, Ja? Und vielleicht jetzt bei deinen Kindern taucht es dann in der Persönlichkeitsstruktur im Verhalten nicht mehr so auf. Aber das ist dann auch schon die dritte Generation.
Die wachsen auch in West-Berlin auf. Gut, ja. Das war Regierungstagebuch Nummer 203.
Gab es irgendwelche Fragen, zu denen wir uns hier noch
verhalten müssen? Die habe ich hier so zwischendurch schon so reingespielt, immer so ein bisschen. wir versprechen, dass wir es nicht wieder zwei Jahre werden lassen bis zum nächsten Mal.
Drei Jahre.
Ciao.
Ciao.